Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Der erste Teil der menschlichen Geschichte ist auf Kalkstein geschrieben.
Dort, wo heute der Irak liegt, zwischen Euphrat und Tigris, haben Menschen vor über 5000 Jahren begonnen zu schreiben, Griffel in feuchten Ton zu drücken. Steuerakten, Rezepte, Hymnen, Briefe.
Also das ist schon ein Erlebnis, also man ja wirklich Jahrtausende wirklich in teilweise sehr persönliche Geschichten zurückblicken kann.
Die Schrift der Babylonier ist längst entschlüsselt. Aber in den Museen der Welt lagern geschätzt 500.000 Tontafeln, die noch niemand gelesen hat.
Es gibt sehr, sehr wenige Astrologen auf der Welt und es gibt aber Tausende von Tontafeln. Also wenn uns der Computer dabei helfen kann, umso besser.
Babylonische Spracherkennung. KI entziffert Keilschrift. Von Volkert Wildermuth.
Gut, und die eigentlichen Schätze sind hier in diesem Nebenraum untergebracht.
Code, Chipkarte und Schlüssel, gut gesichert.
Wir befinden uns gerade in der Frau Professor Hilbrecht Collection of Babylonian Antiquities der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Eine Studiensammlung, die hauptsächlich aus Keilschriftartefakten besteht.
Ein klimatisierter Raum voll hoher Metallschränke. Der Altorientalist Adrian Cornelius Heinrich zieht eine der vielen Schubladen heraus. Darin Dutzende Plexiglasschachteln. Jede enthält eine uralte Tontafel. Manche so groß wie ein Schulheft. In anderen Schachteln liegen nur winzige Splitter. Und jede erzählt eine Geschichte.
Und was man jetzt hier sieht, ist ein besonderer Typ von Tafel, den man im Fach als Schultext bezeichnet. Tafelformen sind sogenannte Linsen. Ich mache mal so ein Schächtelchen auf, dass man das auch sehen kann.
Diese Tontafeln sind nicht rechteckig, sondern rund gewölbt, passend für Kinderhände.
Und was das im Prinzip sind Hausaufgaben. Kleine Übungsstücke, die Schüler in babylonischen Schreiberschulen angefertigt haben, als sie das Schreiben erlernt haben.
Und was haben die da so hingeschrieben? Können sie das spontan übersetzen?
Hier steht zweimal untereinander das Zeichen Char, dann folgt zweimal untereinander das Zeichen Ta. Hier in der zweiten Kolumne folgt dann zweimal untereinander das oder viermal sogar das Zeichen Sa.
Also im Grunde wie in der Grundschule, man schreibt mehrmals das A, das I und so weiter.
Genau, das sind die einfachsten Schreiberübungen, die es gibt. Das wird dann immer komplexer im Verlauf der Ausbildung und endet damit, dass man eben einzelne Auszüge aus Literaturwerken schreibt, zum Beispiel aus einer Erzählung um den sagenhaften König Gilgamesch oder so. Und auch sowas haben wir hier in der Sammlung.
Die Tafeln liegen auf einem Rollwagen, denn sie sollen heute fotografiert und dann online veröffentlicht werden. Altorientalisten aus aller Welt speisen so Daten ins Netz. Futter auch für die Keilschriftalgorithmen von Enrique Jiménez.
Enuma Elish la Napushamamu.
An der Ludwig-Maximilians-Universität München rezitiert er das Enuma Elish, den babylonischen Schöpfungsmythos.
Als droben die Himmel noch nicht benannt waren und drunter der Grund namenlos, gab es Apsu, der Uranfänglichen, ihre Erzeuger, und die Schaffenskraft Tiamtu, die sie alle gebar.
Woher wissen Sie denn, wie Sie das aussprechen müssen, wenn die letzten Sprecher dieser Sprache doch seit mehreren tausend Jahren tot sind?
Ja, wie gesagt, es gibt niemanden, der mich korrigieren kann. Aber ja, es ist auch eigentlich mit den Arabischen verwandt. Also die gehören zur gleichen semitischen Familie. Und daher es ist es kein Wunder, dass sie ähnlich auch klingen.
Die sieben Tontafeln sind fast 3000 Jahre alt. Verfasst ist das Enuma Elish in Akkadisch, einer Sprache, die wie Sumerisch, Hethitisch und das frühe Persisch in Keilschrift geschrieben wurde. Das sieht aus, als hätte hier ein Schwarm winziger Spatzen seine Spuren hinterlassen.
Auf Ton zu schreiben mag vielleicht ein bisschen primitiv klingen. Es ist aber eigentlich das billigste und nachhaltigste Schreibmedium, das man mal entdeckt hat. Also wenn man etwas auf Ton schreibt, ist Ton viel dauerhafter als Papier oder irgendeine andere Methode. Wenn das Ton auf der Erde begraben ist, dann findet man immer noch Manuskripte nach 3000, 4000 Jahren, die man noch lesen kann. Ja? Wenn man das auf Papier schreibt, dann verschwindet sich das Papier und man findet das nicht mehr. Mit dem Ton kann man das immer noch lesen.
Wenn eine Stadt im Krieg niederbrannte, dann brannten auch Papyrus oder Papier. Tontafeln dagegen wurden bei den hohen Temperaturen erst richtig fest.
Ton hat aber einen großen Nachteil, und zwar die Tatsache, dass er zerbrechlich ist. Ja, das heißt, man findet normalerweise nicht komplette Tontafeln, sondern Fragmente von Tafeln.
Früher wurden Keilschriftfragmente von einem Fundort gelegentlich an verschiedene Museen verkauft. Ein Text verstreut über viele Sammlungen.
Und das ist gerade das Problem, das mein Projekt lösen will.
Enrique Jimenez hat die Electronic Babylonian Library ins Leben gerufen, die elektronische babylonische Bibliothek. Eine öffentliche Datenbank, in der sich hochaufgelöste Aufnahmen von über 20.000 Keilschriftfragmenten finden, verknüpft mit der Transkription ins Akkadische und mit englischen Übersetzungen von literarischen Texten. Hymnen, Dialoge und natürlich Gilgamesch, das erste Epos der Weltliteratur. Enrique Jimenez öffnet das Browserfenster. Zuerst erscheint eine Ausgabe aus dem Jahr 2003. Sie ist längst veraltet.
Wenn wir zum Beispiel zum Anfang von Gilgamesch gehen, lautet die Edition Shanakwa Imuru Ishti Mati, der, der die Tiefe sah, die Grundfeste des Landes. Und die zweite Zeile fällt uns noch. Wir wissen es nicht.
Also da stehen ein paar X sind da und viele Klammern.
Genau. Wenn wir unsere Edition anschauen, unsere elektronische Edition, und nach Gilgamesch 1 öffnen, lautet die zweite Zeile Alkikati Idu Kalamahasu. Also das können wir jetzt lesen, was wir vor 20 Jahren nicht machen konnten.
Der, der die rechten Wege kannte, war weise in allen Dingen, lautet die seit kurzem vollständige zweite Gilgamesch-Zeile. Wenn man den Zeilenanfang anklickt, öffnet sich eine Liste aller Keilschrifttafeln, die diese Worte enthalten.
Das ist nicht übrigens ein Manuskript, sondern das ist eine Kombination von sehr vielen Manuskripten, die wir zusammenbastelt, um einen Text zu lesen. Unsere Version können wir sehen, dass es vier verschiedene Manuskripte gibt.
Also das heißt vier verschiedene Tontafeln.
Genau, vier verschiedene Tontafeln. Und in jeder Tontafel haben wir ein paar Wörter oder sowas. Und wenn wir die vier kombinieren, dann können wir den Text rekonstruieren.
Hier kommt die künstliche Intelligenz ins Spiel.
Tatsächlich ähnelt dieses Problem dann der Gensequenzierung in der Bioinformatik.
Das ist Fabian Simonetz, Informatiker bei der Electronic Babylonian Library. Moderne Sequenzierautomaten verwenden das sogenannte Schrotschussverfahren. Das Genom wird in viele kleine Stücke zerlegt, die sich schnell lesen lassen. Der Computer sucht dann nach kurzen Buchstabenfolgen, die bei zwei DNA-Schnipseln übereinstimmen, legt sie aneinander und sucht dann nach der nächsten Übereinstimmung. So entsteht aus vielen Bruchstücken die Sequenz des kompletten Genoms. Fabian Simon jetzt hat diese Programme an die Keilschrift angepasst.
Wir können da ganz ähnliche Techniken benutzen und schauen, dass wir Sequenzen von Zeichen aufeinander abbilden, indem wir erstmal Stellen finden, wo wir sehr sicher sagen können, dass sie zueinander gehören, wo wir zum Beispiel das identische Zeichen mehrmals haben und können uns so schrittweise heranarbeiten und dann eben auch neue Kombinationen von Tafeln finden auf automatische Art und Weise, die man von Hand wahrscheinlich nie gefunden hätte.
Wenn irgendwo in einem Museum ein neues Keilschriftfragment veröffentlicht wird, pflegt Fabian Simon jetzt hochaufgelöste Fotos in die Electronic Babylonian Library ein, zusammen mit der Transkription und den Metadaten, etwa zum Fundort. Die KI sucht dann, ob das Fragment zu einem bekannten Text passt, ob es vielleicht ein neues Wort des Gilgamesch-Epos enthält. Die Bedeutung aber erschließt sich dem Computer nicht. Das gelingt nur Sprachspezialisten wie Enrique Jiménez oder Adrian Cornelius Heinrich aus Jena.
Die Entwicklung dieser digitalen Werkzeuge und Methoden setzt immer voraus, dass es einen entsprechenden Datensatz gibt, der von Menschen erstellt werden muss, auf dem dann im Falle von künstlicher Intelligenz etwa ein neuronales Netzwerk überhaupt trainiert werden kann.
Ein Keilschriftzeichen kann aus nur zwei, vielleicht aber auch aus einem Dutzend oder mehr der keilförmigen Eindrücke bestehen. Sie liegen dicht beieinander. Es ist schwer zu erkennen, wo ein Zeichen endet, wo das nächste beginnt. Und das ist noch nicht einmal die größte Hürde.
Kontext ist zum Lesen von Keilschrift wahnsinnig wichtig, weil jedes einzelne Zeichen hat nicht nur verschiedene Verwendungsweisen, sondern dann in jeder der Verwendungsweisen in der Regel auch noch verschiedene Werte. Also kann man zum Beispiel dasselbe Zeichen verwenden, um das Wort für Himmel zu schreiben, für Gott, aber auch für die Silbe Ahn. Oder eben als ein Deutezeichen einsetzen, wenn es vor einem Götternamen steht.
Im Grunde ein Henne-und-Ei-Problem. Keine Übersetzung ohne Kontext. Aber der ergibt sich erst beim Lesen. Hier braucht es menschliche Intelligenz. Die Programme können ein Fragment aber anderen, bereits entschlüsselten Fragmenten zuordnen und damit den für die Interpretation so entscheidenden Kontext erweitern. Die Entschlüsselung hat sich enorm beschleunigt.
In der Electronic Babylonian Library haben wir bisher etwa 23.000 Fragmente umschrieben, die meist früher unpubliziert waren. Wir haben etwa 1.300 sogenannte Joins gefunden, das heißt Tafel, die man mit anderen Tafeln anschließen kann. Eine der schönsten ist eine, die wir Ende letztes Jahr identifiziert haben, ist ein neues Stück von der 10. Tafel von Gilgamesch. Das ist die Rede, wo der mesopotamische Noah an Gilgamesch gesagt hat, was im Leben wichtig ist, sozusagen.
Der Mensch ist zerbrechlich wie ein Schilfrohr. Stattliche Männer, schöne junge Frauen, der Tod entführt sie allzu früh. Zu einer Zeit baut man ein Haus, zu einer Zeit gründet man eine Familie, zu einer Zeit gibt es Kampf im Land, zu einer Zeit steigt der Fluss und bringt eine Flut. Sein Antlitz blickt in die Sonne und plötzlich ist es nicht mehr da.
Gedanken, die Jahrhunderte später im Judentum und Christentum der Prediger Salomon ähnlich formuliert. Ein jegliches hat seine Zeit. In Jena nimmt Adrian Cornelius Heinrich die Tontafeln aus den Plastikboxen und legt sie auf einen mit Schaumstoff gepolsterten Tisch. In einer Box waren gleich mehrere Fragmente mit ganz unterschiedlichen Inventarnummern.
Die waren in der Sammlung irgendwie verteilt und dann im Zuge der Forschung hat jemand herausgefunden, okay, diese Stücke passen zusammen.
Darf ich das als Journalist auch anfassen?
Wenn Ihre Hände nicht fertig sind?
Glaube nicht.
Ja, bitte.
Das ist jetzt so groß wie eine Streichholzschachtel. Kann man da sagen, was da der Inhalt dieses Stückchens war?
Also hier werden auf jeden Fall irgendwelche Güter gezählt. Das ist ein Text aus dem 3. Jahrtausend vor Christus. Was man hier links immer sieht, das sind Zahlzeichen.
Also sind hier so vier größere Eindrücke. Ist das dann eine 4 schlicht und einfach? Und da oben sind zwei runde Punkte, eine 2?
Hier, das sind Zehner.
Zehner sind
das. Sind das. Also okay. Das hier ist dann 14.
Ja, vielen Dank. Tut mir leid, dass mir die Schachtel aus der Hand gerutscht ist, aber es scheint nichts passiert zu sein.
Das ist das Gute an den Tontafeln. Die halten etwas aus. Das ist das Gute daran.
Glück gehabt. Aber als Journalist bekommt man aus gutem Grund kein großes Gilgamesch-Fragment in die Hand gedrückt, sondern eine kleine Quittung, von denen es in der Jenaer Sammlung Hunderte gibt. Früher mussten Altorientalisten Museen überall auf der Welt besuchen, um Fragmente zu finden, die zu ihrem Text passten, erzählt der Direktor der Jenaer Sammlung, Johannes Hackel.
Wenn Sie im Museum fahren, das British Museum, und dann Originale angucken, und Sie kriegen da 15 Tafeln auf den Tisch gestellt, dann ist jede einzelne Tafel, die Sie da rausnehmen, ist immer so ein Aha-Moment. Also kann ich das jetzt gut lesen oder ist das jetzt mit einer Sauklaue geschrieben?
Solche Überraschungen gibt es kaum noch. Inzwischen dokumentieren alle Museen ihre Tontafeln fotografisch und stellen sie im Internet zur Verfügung.
So, wir sind jetzt hier an dem Arbeitstisch, an dem wir die digitalen Aufnahmen der Tontafeln der Sammlung anfertigen. Ganz wichtig ist, dass die Beleuchtung stimmt.
Genau.
Nur wenn die Keileindrücke Schatten werfen, lassen sie sich erkennen. Hochaufgelöste Digitalfotos sind der Standard in der Altorientalistik. Es gibt aber noch genauere Methoden, etwa die 3D-Fotografie. Anhand solcher dreidimensionalen Rekonstruktionen im Computer will der Informatiker Hubert Mara von der Universität Halle einen weiteren Arbeitsschritt digitalisieren. Das Erkennen der keilförmigen Eindrücke im Ton.
Das nennt sich auch Gilgamesch-Framework, also in Anspielung an das Gilgamesch-Epos.
Der Computer legt mathematische Kurven auf das 3D-Modell der Tafeln und trennt damit gewölbte und eingedrückte Partien auf der Oberfläche. Hubert Mara hat dafür eine Software zum Erkennen von Schiffen auf Satellitenbildern angepasst, denn die wirken ja auch grob keilförmig. Die Software kann aber noch mehr.
Also wir konnten auch mit unserer Methode für die Schriftzeichen auch Fingerabdrücke auf Tontafeln sichtbar machen. Also das ist auch immer wieder spannend, 3.000, 4.000 Jahre alte Fingerabdrücke zu sehen.
Fingerabdrücke sind klar zu identifizieren. Bei den Schriftzeichen ist noch Luft nach oben.
Also diese Erkennungsraten, die sind so im überschaubaren Bereich, also vielleicht so 50-60%, also auf eine 50-50-Chance. Muss man aber auch bedenken, wir haben nur auf 500-600 Texten trainiert. Die Tafeln sind mehrere tausend Jahre alt, in keinem guten Zustand. Also das ist schon ganz gutes Ergebnis in Relation.
Die Assyrologin Emilie Paget-Perron von der Universität York forscht schon an einem nächsten Schritt. Ihr Projekt zur maschinellen Übersetzung von Keilschrift arbeitet seit 2017 mit über 3000 Jahre alten sumerischen Verwaltungsakten.
Ein Fell eines mit Getreide gefütterten Schafes. Ein Fell einer mit Getreide gefütterten Ziege. Normale Schaffelle von Adailat, erhalten von Anaeli im Monat des Ahnfestes, im Jahr der großen Stele.
Zehntausende Täfelchen sind digitalisiert, aber nur rund 1600 von ihnen wurden bereits von Menschen übersetzt. Kurze Notizen zu Schafen sind nicht so spannend wie das Gilgamesch-Epos. Aber die Aktenberge auf Tontafeln können viel über den Alltag damals verraten. Und sie sind hochstandardisiert. Das macht es den maschinellen Übersetzungsprogrammen einfach. Emilie Paget-Perron ist mit den ersten Ergebnissen zufrieden.
It depends who you ask. And this is because for computational linguists, they would say.
Es kommt darauf an, wen Sie fragen. Computerlinguisten sagen, das sind Programme von vorderster Forschungsfront. Etwas Besseres kann man für Sumerisch nicht bekommen. Aber ein Sprachspezialist würde sagen, das ist gut, aber ich brauche eine perfekte Übersetzung. Wie kann ich einen Text verstehen, der noch Fehler enthält?
I want something perfect, because how can I share information about this text if there's error in it?
Aber Emilie Paget-Perron will den Text gar nicht perfekt verstehen. Die Übersetzung ist gut genug für die Auswertung von Tontafeln zum Handelswesen einer bestimmten Epoche. Gerade weil es zehntausende Texte gibt, lassen sich Trends in den Daten erkennen. Wurden etwa die Abgaben erhöht? Wie gut war der Fischfang in den Marschen? Was ist mit dem Ertrag der Felder?
Meine Kollegen und ich wollen die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt studieren. Und zwar über die verschiedenen Ressourcen, Schafe, Ziegen, Weizen. So können wir hoffentlich verstehen, wie Menschen erste große Umweltveränderungen verursachen konnten.
Schließlich hat die Landwirtschaft zwischen Euphrat und Tigris ihre Anfänge. Hier sind die ersten Bewässerungssysteme entstanden und in der Folge auch die ersten Stadtstaaten mit ihren Verwaltungen. Natürlich wurde auch gegessen. In einem YouTube-Video zeigen Forscherinnen der Babylonian Collection an der Yale University, wie sie Rezepte von einer jahrtausendealten Tontafel nachkochen.
This is a 3D print of the culinary tablet. The three recipes that we're cooking today are derived from. They asked me if I had the recipes, but I should have been.
Sie haben mich gefragt, wo ist das Rezept? Und ich? Genau hier. Ein 3D-Druck einer Keilschrifttafel.
The word in the beginning of the recipe can have some different interpretations, and one of them is similar to unwinding a knot.
Das erste Wort hat viele Bedeutungen. Eine heißt so etwas Ähnliches wie einen Knoten lösen. Vielleicht kocht man das Gericht, um zu genießen und zu entspannen.
Ein Rezept mit Lauch und Zwiebeln. Ein anderes kombiniert rote Beete mit Lamm. Und ein drittes enthält ebenfalls Lamm in einer Milchsoße. Nicht alles schmeckt den Köchen.
I don't like that one. But after it had cooked and simmered, the sauce sort of thickened and I don't know.
Nachdem alles geschmort und die Soße angedickt war, hat es sich in etwas mit vielen Geschmacksnoten verwandelt. Überraschend gut. Das hat seit 4000 Jahren niemand gekostet.
Something that nobody has tasted for almost 4000 years.
In dem Gericht wurde Fett aus dem Schwanz eines Schafes verwendet. Ähnliches wird bis heute im Irak gekocht. Gerade im Alltag gibt es enge Verbindungen über die Jahrtausende hinweg. Zum Beispiel bei Mietverträgen, Verwaltungsakten oder Kaufverträgen, erzählt Karin Ratner von der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Wenn wir jetzt uns auf die assyrischen Beamten konzentrieren, jeder, der heute im Staat für irgendetwas Verantwortung trägt, könnte sich mit denen gut austauschen, denn es ist ein im hohen Maße bürokratisches System, mit dem wir es hier zu tun haben, wo Beamte ausgebildet werden, wo es wichtig ist, dass sie lesen, schreiben und rechnen können, wo Mehrsprachigkeit eine Herausforderung ist, wo das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Sprachzugehörigkeit, unterschiedlicher Ethnie, unterschiedlicher Religion, wenn man so möchte, ganz wesentlich das Staatliche prägt. Und insofern würden Themen wie Migration und Steuerbelastung, auch sicherlich das Wetter und extreme Formen des Wetters, das würden die assyrischen Beamten mit unseren ganz gut besprechen können.
Aber es gibt auch vieles, was sich aus heutiger Sicht kaum nachvollziehen lässt. Etwa die Rituale im Tempel oder auch manche Familienkonstellation.
Was für uns dann aber auch noch sehr fremd ist, ist, dass wenn diese Familie da in schlechte wirtschaftliche Verhältnisse kommen würde, aus welchen Gründen auch immer, der Haushaltsvorstand, also im Normalfall der Vater, nicht nur die Sklaven verkaufen könnte, sondern auch seine Ehefrau und seine Kinder.
Noch warten Hunderttausende ungelesene Tontafeln in den Museen, vielmehr noch im Boden des Zweistromlandes. Sie alle könnten entscheidende Details zum Leben in den ersten Stadtstaaten vor über 5000 Jahren enthalten. In Zukunft sollen künstliche Intelligenz und maschinelle Übersetzungen weiterhelfen. Aber noch sind Expertinnen und Experten gefragt und für die Electronic Babylonian Library braucht Enrique Jiménez sehr, sehr viel Unterstützung.
Wir wollten alle Fragmente bearbeiten und das war extrem ambitioniert natürlich.
Um mehr kompetente Hilfe anzulocken, hat sich Enrique Jiménez den Pfad der Pioniere einfallen lassen. Sozusagen Knobelaufgaben für Altorientalistinnen.
Wenn immer man darauf klickt, kriegt man ein Fragment, das noch nicht bearbeitet worden ist und dann möglicherweise interessant sein kann.
Okay, was sehen wir hier?
Also hier ist eine König-Inschrift, also nicht besonders interessant. Vielleicht können wir darauf nochmals klicken.
Okay, also jetzt...
Das sieht interessant aus, aber sehr schwierig zu lesen.
Ja, das ist so ein bisschen abgerundet, wie abgeschliffen. Da kann man die Keile nicht so gut erkennen.
Ja, nee. Shaitu kann ich hier sehen. Das bedeutet... Reiben, das heißt, es ist wahrscheinlich ein medizinischer Text oder sowas.
Und dieses Stück hat jetzt praktisch vor uns noch niemand versucht zu übersetzen.
Genau. Und es gibt tausende davon. Man kann hier natürlich stundenlang verbringen in Path of the Pioneers. Ja, es ist extrem unterhaltsam, das Path of the Pioneers.
Babylonische Spracherkennung. KI entziffert Keilschrift. Von Volkert Wildermuth. Es sprachen
Josephine Hochbruck, Oliver El-Fayoumi und der Autor. Regie und Produktion: Robert Hausburg. Redaktion: Christiane Knoll. Deutschlandfunk 2024.
Sag mal, Jörg, hast du eigentlich eine Lieblingsfolge der Rest ist Geschichte?
Ja, am besten würde ich jetzt eine auswählen, die du gemacht hast. Ich bin Jörg Biesler.
Und ich bin Antran.
Und zusammen hosten wir
den Deutschlandfunk-Geschichtspodcast.
Der Rest
ist Geschichte.
Der Podcast, in dem wir Fragen von heute mit Hilfe der Geschichte beantworten.
Es ist auch immer wichtig zu erzählen, was hat es mit uns zu tun?
Wir führen lange Gespräche mit Expertinnen und Experten, die sich echt auskennen und gleichzeitig gut davon erzählen können.
Und im besten Fall ist es das und nicht Faktenaufzählerei, sondern wirklich Geschichte erzählen in Geschichten. Neue Folgen von Der Rest ist Geschichte gibt es immer donnerstags
in der DLF-Audiothek-App.
Wir freuen uns, wenn ihr zuhört.